NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. September 1087. Der Todestag des englischen Königs William I.
Ich habe auf der normannischen Seite gekämpft, auf dem rechten Flügel im franko-flämischen Kontingent. Und auch wenn man nach oben den Hügel hinaufguckte, dann war es doch recht eindrucksvoll, die Angelsachsen dort stehen zu sehen und an wilde Beschimpfungen entgegenriefen.
Geschichte wiederholt sich doch. Die Schlacht von Hastings um die englische Krone findet jedes Jahr aufs Neue statt, als Schaukampf. Zum Jahrestag des bedeutendsten Ereignisses der frühen Geschichte Englands lässt der Kulturverein English Heritage Mittelalterfans aus aller Welt die Schlacht noch einmal schlagen. Am 14. Oktober 1066 unterlag der Angelsachse Harold dem normannischen Herzog Wilhelm und seinen Kriegern vom Festland.
Nachdem Harold verletzt wurde, lautete der angelsächsische Militärkodex: Man verlässt das Schlachtfeld nicht, wenn der König verletzt oder getötet wurde. Nachdem Harold also gefallen war, blieben die Freien von England hier auf dem Feld und starben.
Die Niederlage der Angelsachsen in der historischen Schlacht bei Hastings hatte für die Einwohner der Insel fatale Folgen. Denn Herzog Wilhelm, der mit der erfolgreichen Invasion als Englands erster normannischer König und Wilhelm der Eroberer in die Geschichte eingegangen ist, stellte die Verhältnisse im Land auf den Kopf, politisch und kulturell.
Insofern, als nach 1066 etwas passierte, was eigentlich recht ungewöhnlich ist, überhaupt im Mittelalter, dass nämlich eine Oberschicht wirklich ausgewechselt wird. Sodass wir eine Zweiteilung der Gesellschaft haben zwischen normannischer Oberschicht und angelsächsischer Unterschicht.
Historiker wie die Mittelalterexpertin Hanna Vollrath staunen noch heute darüber, wie radikal Wilhelm England nach der Eroberung umgekrempelt hat. Dabei spielte seine Herkunft und die Vorgeschichte der Auseinandersetzung zwischen Normannen und Angelsachsen eine entscheidende Rolle. Wilhelm entstammt einer Dynastie von Wikingern, die sich Anfang des 10. Jahrhunderts im Nordwesten Frankreichs niederließen. Daher der Name Normannen, Nordmänner. Gefürchtete Seefahrer aus Skandinavien, die überall in Europa sesshaft wurden. 1027 oder 28 wird Wilhelm in Falaise in Nordwestfrankreich als unehelicher Sohn des normannischen Herzogs Robert I. geboren.
Wilhelm der Bastard.
Nennen ihn Zeitgenossen deshalb verächtlich. Trotzdem setzt ihn der Vater bei seinen Feudalherren als legitimen Nachfolger durch. Auch Frankreichs König Heinrich I. segnet die ungewöhnliche Erbfolge ab. Als Wilhelm etwa 8 Jahre alt ist, verabschiedet sich sein Vater auf eine Pilgerreise ins Heilige Land und kehrt nie zurück. Gegner Wilhelms betrachten die Abwesenheit des Herzogs und die Jugend seines Nachfolgers als Einladung, selbst nach der Macht zu greifen. Sie ermorden mehrere Beschützer Wilhelms, er selbst kommt nur knapp mit dem Leben davon. Die Jahre der Unsicherheit enden erst 1047, als sich Frankreichs König auf Wilhelms Seite schlägt. Bei Val-Edun kommt es zur entscheidenden Schlacht.
König und Herzog blieben trotz der Stärke und Feindseligkeiten ihrer Gegner unerschrocken und boten diesen den Kampf. Nach vielen Treffen zwischen Truppen der Reiterei richteten sie unter ihren Feinden ein großes Blutbad an, sodass diese schließlich von Panik ergriffen wurden und ihr Heil in der Flucht suchten.
Beschreibt Wilhelm von Poitiers, der normannische Chronist der Epoche, das Ende des letzten großen Aufstandes in der Normandie gegen den damals 20 Jahre alten Herzog Wilhelm. Allerdings muss dieser Titel und Herrschaft zeitlebens gegen Emporkömmlinge und Konkurrenten verteidigen. Er tut es ohne Skrupel und ohne Gnade, vor allem gegen die Bewohner Englands. Zwischen Normannen und den Angelsachsen jenseits des Kanals herrschen Mitte des 11. Jahrhunderts zunächst nachbarschaftliche Beziehungen. Das ändert sich, als 1066 der angelsächsische König Eduard der Bekenner stirbt, ohne einen legitimen Erben zu hinterlassen. Sofort entbrennt Streit um Englands Thron, den gleich 4 Kandidaten für sich reklamieren. Historikerin Hanna Vollrath mit den zwei wichtigsten.
Das war einmal der Herzog der Normandie, der dann hinterher wurde. Der war mit ihm verwandt über die Mutter Eduards. Dann ein Mann namens Harold Godwinsone, der eben in Hastings geschlagen worden ist, der aus einer antinormannisch-angelsächsischen Motivation heraus erreichen konnte, dass er gleich nach dem Tod Eduards zum König gekrönt wurde.
Die Angelsachsen hatten Tatsachen geschaffen. Obwohl Eduard, ein Freund der Normannen, den Thron angeblich Wilhelm versprochen hatte. Für den Herzog eine Provokation, denn ihn verbindet mit Harold nicht nur eine alte Männerfreundschaft, sondern eine Vasallenbeziehung. So schildert es jedenfalls die farbigste Quelle dieser Epoche, der Teppich von Bayeux. Die 70 Meter lange, einen Meter hohe Bilderchronik zeigt in 58 Einzelszenen detailreich die folgenschweren Ereignisse. Von Harolds Begegnungen mit König Eduard und Herzog Wilhelm, über dessen Invasion bis zum blutigen Ende der Schlacht von Hastings. Allerdings ganz aus Sicht der Normannen. Denn die hatten die Stickerei in Auftrag gegeben und ergriffen natürlich Wilhelms Partei.
Das wird dann auch im Teppich von Bayeux dargestellt, dass der Harold einst, als er mal auf den Kontinent kam, dem Wilhelm einen Treueid geleistet hat. Ein sehr bekanntes Bild ist natürlich, wie der Harold wirklich auf den Reliquienkassen die Schwurhand legt. Das kommt ja ganz groß, der besteht eigentlich nur aus Hand, um zu zeigen, das ist der entscheidende Akt, da wird er dann hinterher meineidig, nicht? Also die These der Normannen ist, Harold hätte eigentlich die Pflicht gehabt, Wilhelm in seinen Thronplänen zu unterstützen, statt jetzt als Gegenkonkurrent aufzutreten.
Auf angelsächsischer Seite existiert kein Zeugnis von vergleichbarer Qualität. In der von Mönchen verfassten zeitgenössischen offiziellen Chronik der Angelsachsen heißt es über die Motive des Herzogs der Normandie lapidar:
Wilhelm war ein Mann, der vor allem der Habsucht zugeneigt war.
Als Mann der Tat ist Wilhelm entschlossen, sich zu nehmen, was er für sein Recht hält, die Krone Englands.
Ein Recht, was man hat, das realisiert man auch. Das verlangt die Ehre, die Kriegerehre, nicht? Außerdem galt England als für die damaligen Verhältnisse reiches Land. Er ging also nicht nur mit Normannen dorthin, sondern sammelte um sich eine ganze Menge von Flandern, von Nordeuropäern, Rittern, nachgeborenen Söhnen, die da ihr Glück machen wollten, das sie auch gemacht haben.
Im Oktober 1066 landet Wilhelm mit einem Heer von etwa 12.000 Mann und Hunderten von Pferden im Süden Englands. Und er hat Glück. Vor ihm versuchen noch andere Thronanwärter, die unklaren Machtverhältnisse auf der Insel für sich zu nutzen und greifen Harold im Norden an, 350 Kilometer von Hastings entfernt.
Das war ja das Problem, dass er vermutlich deshalb vielleicht nicht nur, aber auch in Hastings geschlagen wurde. Er hatte schon eine Schlacht hinter sich, musste dann in Eilmärschen nach Süden und traf dort auf Wilhelm den Eroberer. Und das war wohl zu viel.
Unmittelbar nach seinem Sieg über König Harold zeigt Wilhelm, dass er als Eroberer und nicht als Politiker oder Diplomat nach England gekommen ist. Er demütigt die Angelsachsen, indem er ihnen untersagt, ihre Toten zu begraben. Tagelang vermodern die Leichen in der Herbstsonne auf dem Schlachtfeld. Symbolträchtig am Weihnachtstag 1066 lässt sich Wilhelm in Westminster zum König krönen. Ein Machtwechsel mit Folgen. Der neue Herrscher Englands besetzt anschließend alle wichtigen Posten im Land mit normannischen, flämischen und norddeutschen Gefolgsmännern, erläutert Historikerin Hanna Vollrath.
Es wurden eine ganze Reihe von Leuten richtig reich, indem sie sehr viel Land kriegten von diesen Angelsächsischen, die alle rausgeschmissen wurden, zum Teil umgebracht wurden, aber so ethnische Säuberung, in dem Sinne war das eigentlich nicht die Methode des Mittelalters. Also das hat das auch so viel Aufsehen erregt, dass diese Oberschicht der Angelsachsen wirklich abserviert wurde.
Mittelalterliche Herrscher kennen bei Eroberungen von Land und Macht wenig Skrupel. Doch Wilhelms Vorgehen in England erscheint schon den Zeitgenossen als unverhältnismäßig brutal. Vielleicht aufgrund eigener traumatischer Erfahrungen als Kind zu Beginn seiner Herrschaft in der Normandie. Als Wilhelm sich 1069 selber von einem Aufstand bedroht sieht, statuiert er ein blutiges Exempel. Der König und seine Ritter verwüsten ganze Landstriche, verschonen niemanden und hinterlassen nur verbrannte Erde.
Bei vielen Gelegenheiten habe ich Wilhelm für seine Verdienste gepriesen. Doch ich bin eher bereit, den Kummer und die Qualen des unglücklichen Volkes zu bemitleiden, als mich der aussichtslosen Aufgabe zuzuwenden, mich mit lügnerischen Schmeicheleien vor einen Mann zu stellen, der an diesem Massenblutbad die Schuld trug.
Empört sich selbst ein Landsmann Wilhelms über die Verwüstung von Yorkshire. Andere Chronisten berichten von weiteren grausigen Szenen, Leichen, die auf Straßen verwesen und von der Pest, die daraufhin unweigerlich in der Provinz ausbricht und über Jahre weitere Opfer fordert. Unter Wilhelms Herrschaft prägen fortan die Normannen über Generationen die Leitkultur der Insel, mit Auswirkungen auf Staat, Gesellschaft, Religion und Alltag.
Die Sprache bringt es zum Ausdruck, dass man sagt, dass Schwein, was gehütet werden muss, ist ein Swine. Und sobald es auf dem Tisch landet, ist ein Pork. Das ist ja Français, ne? Das ist Französisch, ja? Also Sie sehen, die Oberschicht futtert, was die Angelsachsen ranschaffen. Und das war die Arbeitsteilung und das hat ihnen nicht geschmeckt.
In Wilhelms Reich haben die Angelsachsen wenig zu melden. Der König selbst reißt sich etwa ein Fünftel des Landbesitzes unter den Nagel. Weitere große Teile des Landes gehen an normannische Ritter. Um sich einen genauen Überblick über die bis dato verworrenen ländlichen Besitzverhältnisse in England zu verschaffen und noch mehr Steuern aus dem Land pressen zu können, ordnet Wilhelm 1085 ein Mammutprojekt an.
Der König sandte seine Leute über ganz England und in jede Grafschaft und ließ sie feststellen, wie viele Flächen jede Grafschaft besaß, welches Land und Vieh der König selbst besaß und welche jährlichen Einkünfte ihm aus jeder Grafschaft zukamen. So genau ließ er alles untersuchen, dass es tatsächlich, wenn es auch beschämend ist, dies zu berichten, doch ihn beschämte es nicht, dass es tatsächlich keinen einzigen Ochsen, keine einzige Kuh, kein einziges Schwein mehr gab, die nicht in diesem Verzeichnis festgehalten wurden.
Heißt es in der Angelsachsen-Chronik über das Doomsday Book, ein Grundbuch, das bis heute Auskunft über die Rechtmäßigkeit von Landbesitz in England gibt. Wilhelm hat offenbar konkrete Vorstellungen von Verwaltung und Regierung, kann sie aber nicht wirklich umsetzen. Immer wieder muss er sich gegen Angriffe von innen und außen zur Wehr setzen. Dazu kommt, dass er über England und die Normandie zugleich herrscht. Historikerin Hanna Vollrath.
Es ist im Grunde genommen gar nicht nachvollziehbar, wenn man an eine rationale Regierung denkt, eine wirklich herrschaftliche Durchdringung des Landes, ist das einfach kontraproduktiv. Natürlich fehlte er in dem Sinne, aber Regierung war eben auch nicht so furchtbar viel. Das Einzige, wo er aufpassen musste, war, dass es da nicht zu Hause, also in der Normandie, Aufstände gab. Und deshalb wollte er ja auch unter seinen Söhnen die Normandie einem Sohn und England dem anderen geben, nicht? Und das ist dann wieder rückgängig gemacht worden durch Heinrich I., den Jüngsten.
So spektakulär sein Leben verlief, so banal stirbt Wilhelm am Morgen des 9. September 1087 im französischen Mantes unter elenden Schmerzen im Unterleib. Ob ein Sturz vom Pferd während eines Kriegszugs gegen den französischen König die Ursache für sein jähes Ende ist oder eine Krankheit, ist bis heute unklar. Kaum ein Ereignis hat Englands Geschichte so nachhaltig geprägt wie die normannische Eroberung durch Wilhelm. Fast 200 Jahre vergingen, bis Normannen und Angelsachsen zum Volk der Engländer zusammenwuchsen. Bei der alljährlichen Rekonstruktion der Schlacht von Hastings allerdings bestehen die englischen Teilnehmer noch heute darauf, ausschließlich angelsächsische Kämpfer zu mimen, auch wenn sie am Ende gegen die Normannen verlieren.
William reitet dann übers Schlachtfeld. Die Normannen stellen sich auf und wandern dann irgendwann am Schlachtfeld herunter. Und dann geht man einen trinken, selbstverständlich auch mit den Angelsachsen. Das spielt abends am Lagerfeuer dann keine Rolle mehr.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an den englischen König William I., der am 9. September 1087 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.